wie traurig. Das war der Grund, warum sie traurig war. Wisst ihr, was hier der Punkt ist, den ich gerne betonen möchte an dieser Stelle, für uns auch? Sie wollten, dass Jesus ein Erlöser sei auf Erden. Sie wollten ihn unter den Lebenden, er sollte nicht sterben. Sie wollten ihn nochmal festnageln, und zwar auf der Erde. Das ist der Punkt. Die Jünger vor der Kreuzigung waren nicht besser. Wenn man das Markus-Evangelium zum Beispiel liest, Kapitel 8 bis 10, da sind die drei Leidensankündigungen Jesu. Und Jesus macht kein Geheimnis da. Er redet ganz klar, glasklar. Kurze Information, kein Interpretationsspielraum. Sie werden mich töten. Sie werden mich töten und ich werde am dritten Tage auferstehen. Und er sagt es dreimal zu drei verschiedenen Begebenheiten. Und wie reagierten die Jünger? Die meisten von ihnen wissen es. Petrus, das geschehe dir nur ja nicht. Du sollst hier auf Erden bleiben. Als er zum zweiten Mal darüber sprach, da heißt es einfach, und sie verstanden es nicht. Andreas hat eben gelesen, Maria Magdalena und die anderen Frauen kamen zum Grab. Und sie wurden die ersten Verkündiger der Auferstehung Jesu. Und sie gingen zu den Jüngern und sagten, dass sie ihn gesehen haben und dass er lebt. Und dann heißt es hier im Lukas-Evangelium, sie glaubten ihnen nicht, es kam ihnen vor wie ein Märchen. Jesus sollte auf der Erde bleiben. Ja? Ich weiß nicht, welche Vorstellungen die Emmaus-Jünger hatten und welche Vorstellungen die Jünger hatten, wie Jesus sie denn erlösen könne. Und was sie überhaupt mit Erlösung verbanden. Natürlich, vielleicht das Reich Gottes auf Erden. Wisst ihr, das ist ein Punkt. Wir nageln Jesus auf der Erde fest. Das ist weitgehend bei modernen liberalen Christen und in weiten Kreisen unserer Volkskirchen der Punkt. Sie wollen ihn für diese Erde, für die hiesige Erde, sie wollen ihn in diesem Leben. Und er hat uns ja auch geholfen in diesem Leben, oder nicht? Er hat uns ja eine Ethik gegeben, die in der westlichen Welt große Spuren hinterlassen hat, in unserer Gesellschaft. Immer noch. Und christliche Politiker, ich meine jetzt keine bestimmte Partei, sondern übergreifend christliche Politiker möchten, dass Jesus oder dass diese Ethik durchgreift in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, in der Finanzpolitik, in der Entwicklungspolitik und so weiter und so fort. Ja, wir brauchen ihn für diese Erde. Alles andere ist vielleicht Metapher, Legende, Vorstellung, Erzählung. Doch es gibt die Bibel hier, die eine eindeutige Sprache spricht. Und da schauen wir uns mal die nächste Folie an. Wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus vertrauen, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen. Ich lese es, sag's nochmal. Wenn wir nur in diesem Leben hier auf der Erde auf Jesus vertrauen, dann sind wir wirklich elend dran. Ja. Jesus kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Aber ist er nur, frag dich mal, ist Jesus nur der Erfüller deiner Bedürfnisse? Deiner alltäglichen Probleme? Was hat Jesus für eine Rolle in deinem Leben? Ja, Jesus kümmert sich um unsere unsere natürlichen Bedürfnisse. Nicht umsonst heißt es im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Und nicht umsonst lesen wir im Philipperbrief, lasset eure Bitten in allen Dingen vor Gott kund werden. Ja, Jesus kümmert sich um unser Leben hier, aber er hat doch viel mehr. Was ist wahres Leben? Der Blick nach oben, der Blick in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit. Nahe sein bei Gott. Komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Wenn wir, ja, wir müssen schon mit den Füßen auf der Erde stehen. Das ist richtig. Wir müssen hier schon erdverbunden sein, sonst können wir den Menschen, die hier sind, nicht helfen. Sonst können wir ihnen auch gar nicht das Evangelium verkündigen, sage ich mal. Aber unser Blick soll nicht auf die Erde gerichtet sein. Unser Blick soll nach oben gerichtet sein, zu Gott gerichtet sein, in die Ewigkeit gerichtet sein. Wisst ihr was? Und diese Erkenntnis, die spielt selbst in den banalsten Alltagssituationen eine Rolle. Wenn wir die Geduld verlieren, wenn wir aufgeregt werden, wenn wir nervös werden in banalen Alltagsdingen, wenn wir den Nagel nicht in die Wand schlagen können oder wenn wir das Schweineschnitzel nicht zart kriegen. Ja, das macht es jetzt mal bewusst so banal. Oder wenn der Kohl anbrennt. Was ist das? Als Kind habe ich gerne draußen gespielt, natürlich viele Kinder, und habe mir häufig die Hose zerrissen. Und dann wusste ich, oh, meine Mutter schimpft. Sie wird schimpfen. Sie wird schimpfen. Und ich war froh, wenn meine Oma dann zur gleichen Zeit dabei war. Die sagte dann, et jit noch putze, wenn man nimi leffe. Auf Deutsch, es gibt noch Hosen, wenn wir nicht mehr leben. Das ist zwar eine irdische Perspektive, aber wie wunderbar ist diese Relativierung einer kaputten Hose. In allen Dingen dürfen wir den Blick auf etwas Größeres lenken. Das macht es doch so klein, das macht es doch so relativ. Was bedeutet es für dich, Auferstehungshoffnung haben, Auferstehungsfreude haben? Was bedeutet es für dich, Auferstehungskraft von Jesus durch den Glauben an ihn zu haben? Was bedeutet das? Ich sag mal, das kann unser Leben revolutionieren. Das hat die Power. Da kann diese Auferstehungshoffnung und diese Auferstehungskraft durchleuchten wie ein Röntgengerät durch unsere Probleme und Problemchen, durch unsere Krisen, durch unsere Peinlichkeiten, durch unsere Schwächen. Da werden wir in die Lage versetzt, nach bleibenden Schätzen zu suchen. Schätze, die nicht vergehen, die nicht vergilben. Nach der Ehre Gottes zu suchen. Tätige Liebe, tätige Demut. Ein Herz für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Alles zu tun, weil wir Gott ehren wollen. Und so weiter. Das Suchen nach den ewigen Schätzen, nach Jesus, nach seinem Wesen sich auszustrecken. Das Suchen nach ewigen Schätzen. Was ist denn das, was wir hier haben? Erfolg und Ehre und Image und Geld und Macht und Besitz oder irgendwelche Gegenstände auf dieser Erde, an die wir unser Herz hängen, sie vergehen wie ein Rauch im Wind. Es ist nicht so, dass Jesus uns das nicht gönnt und nicht möchte, dass wir es genießen. Nein, das ist nicht so. Liebe Freunde, aber er hat doch viel mehr. Er hat doch ein viel Größeres. Wie sehen denn unsere Trauerfeiern aus? Ich muss da unbedingt dran denken, weil wir am Donnerstag ja Elke Rehorn zu Grabe getragen haben, beziehungsweise ihren sterblichen Leib, sie selbst ja nicht. Wie sehen die aus? Die sollten gar nicht Trauerfeiern heißen. Ich weiß, liebe Freunde und liebe Gemeinde, wenn ein geliebter Mensch geht, dann ist das traurig. Dann haben wir Trauer. Dann haben wir Verlust, Schmerz. Das möchte ich nicht wegreden. Das kann man auch nicht wegreden. Das hält unter Umständen lebenslang. Aber wir haben doch viel mehr. Wir haben doch einen großen Trost. Wiedersehen in der Ewigkeit. Auferstehung von den Toten. Ein neuer Leib. Ein neuer Mensch, ewig in Ewigkeit nahe bei Gott. Ja, ich habe auf der Beerdigung schon gesagt, die Jahreslosung 2016, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und Gott nahe zu sein, ist maximales Glück. Es geht nicht besser. Wir haben doch diesen wunderbaren Trost. Was ist das wahre Leben, liebe Gemeinde? Was suchen wir? Was suchst du in diesem Leben? Wo ist dein Fokus? Ich habe auch bei der Trauerfeier ein Gebet vorgelesen, das möchte ich hier auch tun. Es ist folgendes. Störe und beunruhige mich, Herr, wenn ich zufrieden bin mit mir selbst. Wenn meine Träume schon hier auf Erden wahr geworden sind, weil ich zu wenig von Gott erbeten und erhofft habe. Wenn ich sicher irgendwo angekommen bin, weil ich so nah an der Küste gesegelt bin. Beunruhige mich, Herr, wenn ich durch den Reichtum an Dingen, die ich besitze, den Durst nach dem Wasser des Lebens verloren habe. Wenn ich ins Leben auf Erden so verliebt bin, dass ich aufgehört habe, an die Ewigkeit zu denken. Wenn meine Anstrengung am Bau oder der Erneuerung dieser hiesigen Erde mitzuwirken, meine Sicht für den Himmel verdunkelt und überlagert haben. Beunruhige mich, Herr, sodass ich aufs offene Meer segle, wo du, Herr, die Stürme meisterst, wo kein Land mehr in Sicht ist, aber deine Sterne umso heller leuchten. Ich denke an Elke, sie hat das gemacht, sie hat das getan, aufs Meer hinaus. Nur für Gott leben. Sie hat ihren Lohn. Wahres Leben. Was ist wahres Leben? Mit Jesus sein, mit Jesus gehen, die Ehre Gottes suchen. In der Auferstehungsfreude, in der Auferstehungshoffnung und in der Kraft der Auferstehung leben. Das ist wahres Leben. Dann wird dein Leben anders. Dann revolutioniert sich dein Leben. Nächster Punkt. Ja, wisst ihr was, die Traurigkeit der Emmaus-Jünger war unnötig. Sie war unnötig, weil sie nicht rational war, weil sie nicht logisch war. Ich möchte das mal hier betonen, ich möchte mal Glauben in Verbindung bringen mit Denken, Verbindung bringen mit Logik. In Verbindung bringen mit Verständigkeit, Verstand haben. Das macht man ja heute nicht, ne? Auferstehungsglauben ist heute Wunschdenken in vielen Köpfen. Wunschdenken oder Kompensation aufgrund der Angst vor dem Tod. Mythos und so weiter, ihr kennt das. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Und das sehen wir hier. O ihr Unverständigen, sagt Jesus. O ihr Leute ohne Verstand. Ihr habt nicht nachgedacht. Wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Lese es mal mit anderer Betonung. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Habt ihr es nicht kapiert? Habt ihr die Propheten nicht gelesen? Habt ihr sie nicht verstanden? Hättet ihr die Propheten gelesen und verstanden, dann wüsstet ihr jetzt ganz genau, dass das alles passieren musste, dass das ganz rational und dass das ganz logisch war und dass ihr hättet nachdenken sollen. Das sagt Jesus ihnen hier. So sagt es ihnen. Wir finden, dass die Bibel ist sehr rational. Die Bibel ist total logisch. In vielen Dingen, wo wir sie nicht logisch finden, da ist es nicht so, dass die Bibel nicht logisch ist, sondern dass wir nicht logisch denken können. Ja. Ihr kennt 1. Korinther 15, wo Paulus diese Stringenz eines Gedankens äußert. Gibt es keine Auferstehung von den Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wie stringent, ja. Genau. Oder so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wäre nämlich Christus nicht auferstanden, dann wäre ja Christus vom Tod überwältigt worden und ihr könntet kein ewiges Leben haben. Eure Sünden wären nicht auf Ewigkeiten vergeben. Wäre er nicht auferstanden, so würde er nicht vor dem Vater stehen und für euch eintreten. Deshalb sagt die Bibel ja auch, Christus ist um unserer Sünden willen gekreuzigt und um unserer Rechtfertigung willen auferstanden. Es wäre alles nicht. Ganz logische Folge von Gedanken, die Paulus hier äußert. Im Römerbrief lesen wir auch, dass Glauben etwas mit Nachdenken zu tun hat. 1. Kapitel. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist Gottes unsichtbares Wesen, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, nämlich an Gottes Werken, durch Nachdenken wahrgenommen. Das sagt er über die Menschen, egal ob sie jetzt gläubig sind oder nicht. Sein unsichtbares Wesen, das Wesen Gottes, wird seit Erschaffung der Welt durch Nachdenken wahrgenommen. Glaube und Nachdenken stehen zusammen. Das ist ganz schön hart, was Jesus hier den Jüngern sagt. Ihr seid blöd. Ihr seid unverständig. Ihr habt keinen Verstand. Ihr habt nicht nachgedacht. Und dann kommt Jesus in seinem ganzen Wesen wieder zum Ausdruck danach, in seiner Geduld, in seiner Langmut, in seiner Liebe, wenn er dann sagte, nee, oh, habe ich da eins vergessen? Ja, nee, da ist keins mehr dazwischen.
Nein.
Gut, okay, dann lass das andere. Wenn er ihnen dann sagte, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Ja, was ist das für ein Wort? Es ist unbegreiflich. Ja, du wärst gern dabei gewesen. Ich wäre auch gerne dabei gewesen bei dieser Bibelstunde. Das hätte mich mal interessiert. Aus den Schriften, ja, das ist das Alte Testament. Jesus nahm die Schriften, vielleicht kannte sie auch und hat sie zitiert. Er nahm die Schriften und hat den Jüngern dann erklärt, schaut mal, was da über mich steht. Und wenn ihr das lest, ist es dann nicht ganz klar, ich musste sterben. Ich musste Auferstehung. Liebe Leute, habt ihr das nicht gelesen? Und er deckte es ihnen auf, wie wunderbar. Und er half ihnen auf in ihrem Verständnis, wie toll. Wer hätte das besser gekonnt als er, oder? Wer hätte das besser gekonnt? Oh, ihr Unverständigen. Ich muss es hier doch sagen, die liberale Theologie, sie geht von der Voraussetzung aus, für die, die das noch nicht wissen. Ich möchte es Ihnen sagen. Sie geht von der Voraussetzung aus, dass man das Alte Testament niemals christologisch oder messianisch deuten kann. Das geht nicht. Ich hörte noch von einem katholischen Geistlichen, von einem katholischen Wissenschaftler vor kurzem, als ich das... Bitte?
Theologisch.
Ja, von einem Theologen. Ja, genau.
Nicht ein Physiker, der katholisch ist.
Richtig, von einem, tatsächlich, das ist ja wichtig, von einem katholischen Theologen hörte ich, als ich bei irgendeiner Gelegenheit, kamen wir über die Bibel ins Gespräch und ich fing an, das Neue Testament oder das Alte Testament christologisch auszulegen, dann sagte er sofort, pass auf, das geht nicht, das geht so ohne weiteres nicht. Wisst ihr was? Jesus sagt das genaue Gegenteil. Er sagt das genaue Gegenteil. Er legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und er sagt es schon im Johannesevangelium, sagt er zu den Juden, ihr erforscht die Schriften und glaubt darin, habt ihr das ewige Leben. Sie sind es aber, nämlich die Schriften sind es aber, die von mir zeugen, nämlich von Jesus. Petrus predigte in Caesarea und sagte, von diesem, nämlich von Jesus, legen alle Propheten Zeugnis ab. Ja, in Caesarea. Petrus bei seiner Predigt. Ist nicht nur eine Idee von Johannes oder eine Idee von Jesus. Petrus predigte, von diesem, nämlich von Jesus, legen alle Propheten Zeugnis ab. Als Paulus in Achaia war, da heißt es, er widerlegte die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Man kann durch die Schriften des Alten Testaments beweisen, dass Jesus der Christus ist. Ja? Wie wunderbar ist es, dass wir diese Einheit der Schrift haben. Was ist das für ein Segen, die Bibel zu studieren zu dürfen und zu wissen, da ist ein Faden, ein roter Faden durch die ganze Schrift vom Alten Testament, vom ersten Vers angefangen bis hinten durch, bis zum letzten in der Offenbarung. Sie spricht von Jesus und dem großen Heilsplan Gottes und der Auferstehung. Ich hatte vor kurzem ein ganz kurzes Gespräch mit der Susanne Schmidt-Ott. Und sie sagte mir, wenn ich das noch richtig falsch in Erinnerung habe, kannst du gleich dazwischen rufen. Ja? Und sie sagte, als ich das merkte, als mir das vor Augen geführt wurde, welche Einheit die Schrift ist, da bekam ich so einen Hunger auf das Wort Gottes. Sie hat genickt, das stimmt. Ich bekam so einen Hunger. Ist das nicht toll? Einen Hunger zu kriegen auf das Wort Gottes, weil man weiß, hier ist Wahrheit von vorne bis hinten. Hier ist Stringenz von vorne bis hinten. Hier ist Einheit von vorne bis hinten. Liebe Gemeinde, lest die Bibel. Forscht in der Schrift. Das ist gesegnet. Letzter Punkt. Dankeschön. Verstand alleine reicht nicht. So wichtig wie es ist, Jesus hat es ganz klar gezeigt. Verstand alleine ist nicht genug. Da muss noch etwas dazukommen. Da heißt es hier, da wurden ihnen die Augen geöffnet, nämlich den Jüngern von Emmaus, als Jesus das Brot brach. Sie gingen noch, nachdem Jesus ihnen die Schriften ausgelegt hatte, auf ihn hin. Da gingen sie noch ein Stück Richtung Emmaus, und als sie in Emmaus angekommen waren und vor dem Haus der Emmaus-Jünger standen, da tat Jesus höflicherweise so, als wollte er weitergehen. Und dann heißt es, sie nötigten ihn herein. Und als er dann das Brot brach, da kommt dieser Vers, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihren Augen. Was nützt es dir, wenn du eine Brille anhast, die deiner Dioptrien nicht entspricht? Ihr wisst alle, wie das ist, ne? Oder diejenigen, die Brillen tragen, wissen das. Ja, oder wenn du die Brille eines anderen anziehst, du siehst verschwommen oder du siehst gar nichts. Für die geistlichen Dinge hat Gott die Brille. Er allein hat sie. Er allein muss und kann sie dir aufsetzen, damit du sehend wirst. Er allein kann Herzen öffnen. Und das hat er auch getan. Später sagen die Jünger von Emmaus, brannte nicht unser Herz in uns, als wir mit ihm auf dem Weg waren und er uns die Schriften auslegte? Hat Jesus nicht da ihr Herz schon bewegt? Und sie wussten, der Mann, der da mit uns geht, der muss was Besonderes sein. Da ist irgendwas, irgendwas mit diesem Mann, der da mit uns geht. Da brannte ihnen das Herz, ihr Herz wurde bewegt. Von wem wurde es bewegt? Von Jesus wurde es bewegt, von Gott wurde es bewegt. Du kannst nicht hier heute Morgen sitzen und irgendwo in deinem Leben neu anfangen, wenn Gott dein Herz nicht bewegt. Und wenn er deine Augen nicht aufmacht und wenn er deine Ohren nicht aufmacht. Und wenn er dein Herz nicht aufmacht, das muss Gott tun. Deshalb beten wir ja auch dafür. Er muss sie dir aufsetzen, die Brille. Da müssen wir mal ganz klein werden. Alle großen Denker unter uns. Alle großen Philosophen und großen Kenner der Schrift. Dann müssen wir mal ganz klein werden. Dann müssen wir mal ganz demütig werden. Gott muss dir das Herz öffnen. Gott muss es tun. Er muss dich sehend machen, dass du ihn erkennst. Meine, die Emmaus-Jünger haben ihn optisch erkannt. Aber ich bin überzeugt, das war viel mehr als nur visuell und optisch, als er mit ihnen das Brot brach. Denn das heißt ja, wie ich eben schon zitiert habe, er bewegte ihnen das Herz. Da wurden ihre Augen geöffnet und dann verschwand er. Denn sie brauchten ihn dann nicht mehr. Sie brauchten ihn nicht mehr, sie hatten ihn erkannt. Dann müssen sie ihn nicht mehr unbedingt sehen. Ja, Auferstehungshoffnung, Auferstehungsfreude, Auferstehungskraft. Das können wir nur geschenkt bekommen. Aber wir können die Schriften erforschen und wir können verständig sein oder Gott darum bitten, dass er unseren Verstand auf die richtige Schiene setzt und können erkennen, was er Großes für uns getan hat. Ich sage nicht mehr darüber. Gott sei gepriesen. Er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Nicht, weil irgendjemand ihn geklaut hat, sondern weil er von den Toten auferstanden ist, um uns dann später mit sich selbst hinaufzuführen, wenn wir aus den Gräbern hervorgehen. Das ist Auferstehungshoffnung. Darin liegt eine Kraft durch den Heiligen Geist, den Gott durch Glauben schenkt. Amen.